Wir reden heute über Kultur, aber auch über Klima und darüber, wie sich unsere Lebensräume verändern. Und wir mit ihnen. Ich bin Sophie Lardon, Designerin und Künstlerin.
Und ich bin Samuel Leuenberger und zusammen hosten wir den Podcast This is Basel. Eine Serie über Kunst, Design und Stadtleben.
Ja, hi Samuel. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Weniger heiß.
Weniger heiß. Ein bisschen weniger heiß, genau. Wir sind ja heute zusammengekommen für eine gewisse Carte Blanche-Episode. Normalerweise haben wir Institutionen, die wir interviewen können und dürfen. Und dieses Mal hatten wir ein bisschen eine andere Idee. Nämlich die Idee, ein Thema zu wählen, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Und das wäre einerseits natürlich die Kulturstadt Basel, Basel, die wir lieben. Wie ist er eigentlich zu dem gekommen? Und aber auch die Frage, wie und was hat Klima mit dem Stadtleben und der Kultur zu tun? Und zudem haben wir einige Antworten oder Fragen gehabt, die wir gesammelt haben. Willst du dazu mehr sagen?
Wir haben 7 oder 8 Stimmen, nicht nur aus dem Raum Basel, aber auch gefragt, die natürlich mit Kultur im größeren Sinne zu tun haben. Und die alle auch unter diesem heißen Sommer vielleicht gelitten haben wie wir. Wir haben alle Auswege gesucht oder Lösungen gesucht, wie man umgehen kann mit dieser Hitzewelle, 39 Grad in Basel. So heiß wie diesen Sommer war es noch nie und wie wir wissen, wird es wahrscheinlich immer wie heißer. Jedenfalls natürlich hier denken wir gerade als erstes ans Rheinschwimmen für die ganze Gesellschaft, aber es gibt natürlich auch Kunstrheinschwimmen, wie wir wissen. Es wurden schon Ausstellungen im Rhein gemacht.
Galeristen schwimmen im Rhein an der Art Basel.
Genau. Und es gibt so ein paar Sachen, natürlich das Brummen, Schwimmen, wo die Leute sich vergnügen in verschiedenen Quartieren. Es gibt viele Sachen, wo man sich erfrischen kann. Aber natürlich, gesamtstädtisch gesehen, war es noch sehr interessant, die Leute zu fragen, wie hängt eben, wie du gesagt hast, die Natur und die Kultur zusammen? Wie hängen vielleicht Bäume zusammen mit Kulturevents oder mit Kunstevents? Und für das haben jetzt verschiedene Soundbites. Leute haben uns angerufen, haben uns Voice Messages geschickt, haben uns Sachen geschrieben. Und wir lassen die jetzt in das Gespräch von uns reinfließen, dass wir uns alle ein bisschen Gedanken machen können über das Jetzt und die Zukunft und wir vielleicht zusammen das, wie man die Stadt denken kann und wie man sie vielleicht zusammen gestalten kann.
Genau, und wir werden eigentlich die Antworten hören. Die sind auch gleichzeitig irgendwie die Fragen von uns, die wir uns stellen und werden uns eigentlich dann darüber unterhalten. Als erstes hatten wir die große Freude, Katrin Grögel aufnehmen zu dürfen oder von ihr Antworten zu bekommen. Und die hört ihr jetzt gleich.
Das ist eine Antwort von Katrin Grögel, Leiterin der Abteilung Kultur Basel-Stadt. Und ich schicke euch eine Sprachnachricht zur Frage, ist Lebensqualität eine kulturpolitische Aufgabe? Kunst und Kultur, die haben in Basel einen wirklich hohen Stellenwert, und zwar seit Jahrhunderten. Das wird von der Bevölkerung und auch von den Gästen, die nach Basel kommen, sehr geschätzt. In der Abteilung Kultur gehen wir davon aus, dass ein gutes, ein tolles, ein lebendiges Kulturangebot für alle Generationen Bewohnerinnen und Bewohner in Basel und für ein diverses Publikum, dass das entscheidend zur Lebensqualität und zur Attraktivität des Standorts beiträgt. Und in diesem Sinn ist vielleicht die Lebensqualität eine kulturpolitische Aufgabe. Man kann aber auch vor allem sagen, Kulturpolitik, die sich nicht dahin ausrichtet, einen positiven Einfluss zu haben auf die Gesellschaft, auf den Zusammenhalt, auf die Teilhabe und auf die Lebensqualität von Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Stadt und unserer Region, das wäre wohl verfehlt.
Genau. Ist Lebensqualität eine kulturpolitische Aufgabe? Wir denken natürlich ja.
Natürlich denken du und ich ja, du mit deinem Ausstellungsraum, nicht als Künstlerin. Aber was mich an der Aussage fasziniert, ist ja die Frage, wie es gesellschaftlich ausgeht. Also es hat einen sehr positiven Effekt, also wie ein Ripple-Effekt, habe ich das Gefühl. Also dieser Ripple-Effekt müsste man in der Kulturabteilung sehen und so auch in der Klima, so auch in den verschiedenen Abteilungen von Kultur etc. etc. Und so geht das ja wahrscheinlich auf Kanton, hoffentlich auf Ländereien etc. größer, also größer gedacht. Also es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Schieferstein, den man ins Wasser wirft und dieser Ripple-Effekt passiert.
Genau. Ich denke, was Katrin Grögel auch noch eben sagt, ist, dass wir eigentlich in dem Sinn gar keine große Wahl haben oder haben sollen, wenn wir für das gesamte Gut von uns, die in der Stadt leben, und natürlich nicht nur in der Stadt, ist ja nicht nur eine städtische Frage, dass wir hier eben alle damit beitragen können. Die Kulturabteilung selber, wissen wir, arbeitet selber an einem Kulturleitbild Basel-Stadt, das immer alle 5 Jahre aktualisiert wird. Ich glaube, das nächste ist dann für die Periode 2026 bis 2031. Ja. Wo auch ein Leitbild aufgestellt wird, wo die Attraktivität und die Ausstrahlungskraft des Kulturstandorts Basel umschrieben wird. Gleichzeitig, wie wir wissen, gibt es natürlich noch das Stadtklima.
Das ist auch eine neue Seitenader vom Kanton. Es gibt ja jetzt immer wie mehr so Projekte, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzen. Und Stadtklima in dem Sinn geht darum, wie man mit der Stadt umgeht im Klima, also ganz einfach gesagt. Und ich war da am Samstag, jetzt diesen Samstag, zum auch noch Informationen sammeln. Und es war ein wunderbarer Begegnungsort, weil es sind mehrere Stände aufgebaut. Man stellt sich vor, es ist am Theaterplatz gewesen. Es war ein halbsonniger Tag und die Leute hatten so kleine wie Essstände oder Marktstände und jede Firma hat sich irgendwie vorgestellt. Und wir werden auch später nochmal eine Aussage hören von der einen Firma, die für Biodiversität sich mit und auseinandersetzt. Und es war einfach total spannend. Wirklich, Samuel, ich bin dahin, habe mir nichts darunter vorgestellt, habe nicht gewusst und bin ja eigentlich relativ neu. Also nochmal, ich habe keine Geografie studiert oder irgendwas, aber das Thema gehört einfach zu uns zu. Und ich habe gemerkt, mit wie viel Herzblut diese Leute ihre Projekte darstellen. Also auch Schwammstadt, die Schwammstadt, über die werden wir auch noch etwas hören. Also es gibt Projekte, die wirklich an einer Veränderung dran sind und ja, ich habe mich gefühlt wie an so einer Anti-Atomkraftwerk-Demonstration, aber total freundlich. Die Leute alle mit so Anti-AKW-T-Shirts. Also es war wirklich so wie eine alte Bewegung, die wir von früher kennen, die vielleicht jetzt ein bisschen wie weg war und jetzt gefühlt wie eine Renaissance gerade durchlebt. Ich weiß nicht, empfindest du das auch so in deinen Freundeskreisen oder in deinen Arbeitskreisen?
Absolut. Also ich finde vor allem, es fällt auf, dass ich glaube, als wir noch aufgewachsen in der Stadt, hatte man das Gefühl, wenn ich in der Stadt lebe, bin ich automatisch abgetrennt von der Natur oder vom Landleben. Ich glaube, das Bewusstsein wächst irgendwie mehr und wir hören es jetzt von einigen Beiträgen, die für uns heute etwas gesagt haben, ist eben, viele reden auch von Bäume pflanzen in der Stadt, die Initiative. Und dass man da als Privater auch noch mehr unternehmen muss oder gleich viel wie die Stadt.
Unbedingt.
Und, oder eben auch über Vogelvielfalten oder über bestimmte Insekten. Das gibt's ja alles auch in der Stadt und man kann auch zudem Sorge geben. Das andere Thema, das mich natürlich auch interessiert, ist natürlich das Urban Gardening, das wir jetzt nicht groß ansprechen werden, aber natürlich auch Gemüse und Sachen anpflanzen, die wachsen, das kann man natürlich alles in der Stadt tun.
Und das kann man auf ganz kleinem Raum machen. Ich habe, glaube ich, mal eine Doku geguckt, da geht es in Berlin und das sind verschiedene Balkone, die in Berlin begrünt werden. Und da hatte eine ältere Dame einen Balkon 5 Quadratmeter groß und sie hatte Vertical Gardening, also das heißt in die Höhe gewachsene Garten. Die musste nie mehr wieder einkaufen gehen, die hat einfach nur von ihrem Garten gelebt im Sommer. Und auf so kleinem Raum, das heißt, es ist einfach machbar und möglich. Wir haben noch ein paar.
Genau, wir gehen ja mal weiter zu.
Wie ist es denn eigentlich mit der Kultur? Weil wir reden jetzt eben immer mehr über die Natur, aber wer das richtig gut analysiert hat, ist die Daniel Bürgin, Freundin von uns beiden. Sie ist Co-Initiantin und Artistic Director vom neuen Festival OMG Frank. Und natürlich ist sie
Geschäftsführerin von Radio X und eine sehr wichtige Stimme in der Kulturlandschaft von Basel, die schon seit Jahren Leute aus allen verschiedenen Genres interviewt zu Thema Performance, Musik, darstellende Kunst, Stadtleben, Kunstschule, was immer die Themen sind. Spielen wir nochmal ab, was sie uns zu sagen hat.
Hallo, du bist Daniel Bürgin, Radio X Musikchefin, Kulturchefin und mein Beitrag für euren Podcast «This is Basel» ist die Frage, was hat Natur und Kunst oder Kultur miteinander zu tun? Ich glaube, für viele KünstlerInnen, aber auch VeranstalterInnen, Institutionen ist klar, dass wir nebendurch eine Vorbildsfunktion haben oder sagen wir mal eine Inspirationsquelle sind für die Gesellschaft. Und etwas, was ja wirklich nichts Neues ist, aber aktueller denn je, ist die Frage, wie gehen wir mit der Natur um, so dass es eben nicht zu einem absoluten Klimakollaps kommt irgendwann. Ich denke, in Basel gibt's Haufen Beispiele, wie Natur als wie wichtiger wird im Kontext von der Kultur. Ich denke da zum Beispiel an Festivals wie das Landskronenfestival, was es seit 5 Jahren gibt, wo der Spaziergang offen zur Ruine durch die Natur mit Vermittlungsarbeit, was die Biodiversität in dieser Region betrifft, das finde ich zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel, wo quasi Natur und Kultur verbunden wird. Aber dann gibt's natürlich auch im Kunstbereich immer wie mehr Orte, wo man wirklich muss sagen, die machen es richtig gut. Also ich denke da unter anderem ans Kloster Schöntal, aber ich denke auch an Salz, wo zum Beispiel das Country Salz zmitzt in einem unglaublichen Naturgebiet Kunst zeigt, wo man sozusagen durch die Natur, aber eben natürlich auch durch die Kunst inspiriert wird als Besucherin. Und ein ganz progressives Beispiel ist zum Beispiel auch die Fondation Bayerler, die einen Botanical Curator angestellt hat. Jetzt könnte man sich fragen, wieso muss Natur kuratiert werden? Ich sehe es vielmehr so, dass die Fondation Bayerler ja schon lange eigentlich zeigt mit ihrem Park, wie wichtig die Natur in ihrer ganzen Mission und Vision ist. Und mit dem neuen Posten, den sie das quasi unterstrichen. Und ich bin sehr gespannt, was denn die Frau für öffentliche Programme auch für uns Besucherinnen parat hat. Also ich denke, Kultur und Natur passt auf jeden Fall zusammen und sollte man noch in Zukunft viel mehr den Fokus darauf legen.
Dankeschön vielmals, Daniel.
Danke. Sie hat sehr viel Interessantes gesagt. Ich finde, eines der Schlüsselwörter ist auch natürlich das Wort Vermittlung, auch wenn es manchmal übergebraucht wird mittlerweile. Aber wenn man es eben auf eine sanfte Art und Weise integrieren kann, eben wie durch einen Spaziergang hoch zur Landskrone, zur Ruine und dann doch verbinden mit einem Musikfestival, so gewinnt man, glaube ich, schon Leute auf die beste Art und Weise. Ich finde es auch spannend, dass eben gerade, was sie auch erwähnt hat, der Botanical Curator bei der Fondation Bayerler, wo man noch gar nicht genau weiß oder wissen kann,
was die Rolle
wirklich beinhaltet. Aber trotzdem, es regt bereits die Fantasie an und es regt ja auch schon unsere Beziehung zwischen uns Menschen und Natur automatisch an, weil wir wissen ja schon, dass jetzt hier Information so gebüschelt wird und vorbereitet wird, dass wir uns in der Zukunft vorbereiten müssen, nicht nur für die Kunst in die Fondation Bayerler zu gehen, sondern auch eben für die Natur, die rundherum in den Bergen ist zum Beispiel, oder? Und wie dann das integriert werden kann mit anderen Sachen.
Ich glaube, auf die Informationsquelle oder die Idee, wenn man Natur mit einbezieht oder Klima oder Umwelt, das ist, wie gesagt, das sind ja neue Thematiken und du hast das jetzt schön gesagt, auch dass es die Fantasie ankurbelt. Ich glaube, es wird auch in Zukunft Projekte ankurbeln in die Richtung. Also wir werden uns ganz neue Fragen stellen in der Kunst, die wir uns vorher vielleicht nicht gefragt haben. Also ergo nochmal mit der Frage des Schattens, wenn wir jetzt eine Institution ein Projekt macht, was draußen stattfinden wird, wie wird das beschattet? Also werden wir einfach Sonnenschirme aufstellen oder gibt es eine Pergola, die bemalt wird von Künstlerinnen? Gibt es andere? Also ich glaube, da gehen der Gedankenanstoß wird ganz ein neuer sein und der wird sehr spannend sein. Und persönlich gefällt mir auch immer aber das ist jetzt wirklich persönlich, aber ich mache ja Kunst, aber ich mache auch Design. Das heißt, als Designerin willst du ja auch immer ein bisschen Fakten oder Nutzen reinbringen. Und das Thema Wissen, spezifisch auf ein Thema wie zum Beispiel Klima, ist sehr fundiertes Wissen. Und die Kunst ist ja sehr interpretativ. Und diese zusammen oder Amalgamation von Sachen finde ich eigentlich etwas sehr Schönes. Und ich freue mich auf weitere Projekte von dem. Und auch als ich jetzt mit Susanne Fischer geredet habe. Sie ist Projektleitung für den Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt und ist aber auch für den Städtebau und die Architektur und die Abteilung Raumplanung zuständig. Und ja, wir hören uns mal rein, aber ihre Aussagen finde ich sehr spannend, genau auch zum Thema, wie wir Kunst und Kultur zum Beispiel verbinden werden mit sachlichen Aussagen.
Also ich wollte eigentlich noch sagen zu Daniel Bürgin, was ich ja noch spannend fand, ist, dass sie natürlich als Musik Redakteurin natürlich auch die Musik immer wieder mit der Natur in Verbindung setzt. Und natürlich, wir denken auch häufig, ich meine, Musikfestivals durch den Sommer durch sind ja ein Riesending. Man redet, wir gehen auf den Gempen, wir gehen dorthin zu diesem Musikfestival, zu diesem, es hat geregnet, es war schönes Wetter, wir haben das Zelt genommen. Und häufig ist diese Erinnerung an diese Musikfestivals ist eigentlich super Musik, super Line-up und in der Natur sein für ein paar Tage. Mit Freunden. In Zelte schlafen, hoffentlich nicht zu viel Regen, was wir momentan eben eher das Gegenteil das Problem haben. Aber ich finde es auch noch interessant, wie eigentlich die Musik und Natur einfach auch noch so zusammenspielt.
Ja, unbedingt. Ja, ist ja auch in England regnet es halt einfach. Da bist du eigentlich immer mit den Gummischiffen unterwegs. Also da gehört es zum guten Ton, dass du die dabei hast.
Nun ist das so, dass das wie eine Verschiebung der Prioritäten ist. Wir haben jetzt die Klimaanpassung in eine sehr, sehr hohe Priorität gesetzt und das ist auch schon lange überfällig. Aber man hatte natürlich auch andere Prioritäten, die auch nachvollziehbar wichtig waren. Und jetzt sagt man, wir müssen eigentlich bei allen Straßenprojekten, die ja auch immer so ganz regulär laufen, die werden ja auch immer wieder saniert und man muss Dinge erneuern. Und Basel bekommt ja auch die Fernwärme, das sind auch sehr viele Baustellen, allein schon wegen der Fernwärme. Mhm. Und immer wenn die Straßen saniert und umgestaltet werden, hat man die Priorität, dass man möglichst viel grünt und aber auch entsiegelt. Also entsiegelte Flächen sind auch sehr wertvoll, da kann das Regenwasser erstmal auch grün versorgen und dann kann es ins Grundwasser versickern, weil auch das Grundwasser fällt ja auch ab. Also das geht ja auf ein viel niedrigeres Niveau in so einem Sommer, wie wir jetzt haben.
Und ist das das Thema Schwammstadt oder verstehe ich, ist das eine andere Thematik?
Doch, alles, was eigentlich mit dem natürlichen Wasserkreislauf zusammenhängt und dieses Modell aufgreift, wie der natürliche Wasserkreislauf jetzt außerhalb der Stadt ist, also das Wasser auch erstmal zurückgehalten werden kann und dann langsam, also dabei auch verdunstet und dann langsam versickert und das Grundwasser anreichert und idealerweise auch die umgebende Vegetation schon ausreichend versorgt hat, ohne dass man gießen muss. Das ist ein natürlicher Wasserkreislauf und Schwammstadt ist wie ein Modell, also ein Ideal, was das jetzt vermehrt wieder in die Stadt bringen möchte. Das passiert mit unserem Regenwasser in der Stadt. Das fällt eigentlich auf Asphalt und dann läuft in den nächsten Gully. Und das ist ziemlich schade, weil das ist ja auch eine immense Wassermenge, die eigentlich ganz schnell in der Kanalisation verschwindet. Und da macht sie dann Arbeit. Da wird sie dann gereinigt, also das ganze Regenwasser wird gereinigt mit dem ganzen anderen Wasser, was in der Kanalisation zur Wasseraufbereitung landet. Ja, und kann leider eben nicht die Vegetation direkt versorgen und kann auch nicht verdunsten. Das ist eben sehr schade. Und da probiert man zumindest punktuell oder da, also wir müssen ja irgendwo anfangen, da sind am Anfang kleinere Flächen, bis das dann mehr wird, das auch wieder so zurückzuführen in einen eher natürlichen Kreislauf.
Genau, ja eben, das Verschwenden von Regenwasser.
Das
zum
Verschwenden
Beispiel
von
wird
Regenwasser.
Immer, wird immer ein größeres Thema in der Stadt und im Land. Das ist ja etwas, das ich vor ein paar Jahren mal erst realisiert habe, dass eben Regenwasser, das ins Gully geht, wird er dann komplett gesäubert.
Komplett gesäubert.
Und das ist ein Riesenaufwand, oder? Also würde es Sinn machen, das zuerst aufzufangen und es eben fürs zum Bewässern des Grünzeugs zuerst zu brauchen, zum Beispiel, oder des Gartens oder der Bäume. Das Gleiche geht ja auch mit dem Restessen, das wir zu Hause wegwerfen. Kriegt einen riesen CO2-Ausstoß, wenn man das Essen nicht in den Kompost wirft, sondern in den Abfall. Also wenn man es einfach in den Müllabfall wirft, dann geht das auf die Müllhalde und wird es dort wieder verbrannt, oder? Also das ist eigentlich ein absoluter Irrsinn, Esswaren fremd wegzuwerfen, ja. Oder? Und das müsste man sich wahrscheinlich auch in der Stadt überlegen, weil in der Stadt hat man natürlich nicht unbedingt den Kompost gerade im Garten oder auf dem Balkon, oder? Aber das sind so Themen, die angeschnitten werden von Susanne Fischer, die ja die Projektleitung bei Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt hat, für Städtebau und Architektur und sich viel mit der Raumplanung auseinandersetzt. Und im restlichen Interview war es auch interessant zu hören, wie sie eben auch selber denkt, man müsste viel mehr Bäume anpflanzen und wie eigentlich groß gewachsene Bäume, das fand ich noch sehr interessant, den größten Impact haben auf unsere allgemeine Lebensqualität, wo die Situation es lebenswerter macht für uns. Also großgewachsene Bäume, wir wissen, großgewachsene Bäume brauchen viel Zeit.
Altgewachsene Bäume.
Und dann muss man sich immer wieder fragen, wann war das letzte Mal zum Beispiel, Sophie, als du einen Baum gepflanzt hast? Wie viele Bäume hast du schon gepflanzt? Also wir müssen eigentlich alle das, unsere Freunde und Familien fragen und auch, egal wo man lebt, sich gegenseitig motivieren.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was du ansprichst, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Kernaussage dieser Folge oder unseres Gespräches, was kann man eigentlich auch selber ein bisschen machen. Wir hatten im Interview auch mal vor 2 Jahren ein Projekt, das hieß Mein Baum, Dein Baum. Kennst du das? Mein Baum, Dein Baum ist ein Projekt geleitet von 3 Frauen. Man kann eigentlich da anschreiben, man kann sich einen Baum in Vorgarten pflanzen lassen. Gratis. Also das ist wie ein Projekt, das genau das fördern sollte. Und wer jetzt in Basel wohnt, könnte dem nachgehen, also eben Mein Baum, Dein Baum. Es gibt aber auch ein Projekt von Pro Natura, und da kann man, auf der Webseite haben sie ein Dossier, was man zum Beispiel für Garten, also sie kommen dich beraten, wenn sie einen Garten haben, aber wenn sie einen Balkon haben, dann haben sie ein Balkondossier zur nachhaltigen Begrünung. Also das sind halt eben genauso Sachen, die habe ich jetzt am Samstag auch gesehen. Also es gibt Projekte, wenn man sich wirklich interessiert, dann kann man die eigentlich finden relativ schnell. Und nochmal zurück zu Susanne Fischer. Ich fand das Gespräch auch sehr spannend mit dir, aber die Aussage, wo geht dieses Regenwasser hin, hat mich so gefesselt, weil man könnte auch sagen, dass das Verkehrsdepartement und Bau, das ist jetzt nicht unbedingt was wir viel besprechen im Alltag. Das ist jetzt nicht ein glänzendes Thema auf den ersten Blick, aber danach kommen eben dann so Fragen auf. Und deshalb fand ich das eigentlich eben auch wieder nochmal die Frage, wo geht das Regenwasser hin? Wo geht der Schatten hin? Wem gehört er?
Genau, oder eben, wenn das Regenwasser mal geputzt ist, dann ist es ja offiziell Trinkwasser. Wir sind ja alle stolz als Basler, dass wir eigentlich aus dem Wasserhahn das Wasser trinken können, oder? Ja. Und dann muss man sich überlegen, das ist das gleiche Wasser, mit dem wir die Toilette spülen und duschen. Und das ist in der Stadt irgendwas, etwas, wo man sich gar keine Gedanken machen muss, was ja ein unglaublicher Luxus ist, oder? Ich glaube, die Zukunft muss man sich dann irgendwie umdenken, so wie man es schon häufig auf dem Land macht, wo man zum Beispiel auch sich überlegen muss, haben wir Wasser, das ein bisschen weniger sauber ist?
Oder Wasserknappheit,
ja. Wasserknappheit, wo man einen bestimmten Teil vom Wasser, das vielleicht nicht Trinkwasser ist, wie Regenwasser, wo man vielleicht nur zum Spülen braucht und zum Duschen. Und man hat ein separates Wasserzufuhrsystem, das nur zum Trinken ist, oder? Auch bei uns, auch wo ich lebe, auf dem Land, im Oberbaselgebiet, haben wir eine kleine Zisterne. Wasserquelle. Mhm. Das ist alles Trinkwasser. Und wenn halt das Wasser knapp wird, dann müssen wir unser Trinkwasser auch opfern für andere Sachen, die dann plötzlich so akut gar nicht mehr so wichtig erscheinen, oder?
Das heißt, Dinge, die wichtiger werden oder auch eben Prioritäten setzen.
Genau. Und ich glaube, wir stehen wirklich kurz davor, auch wo man in der Zukunft vieles umdenken muss in Sachen, wie man energetisch, das wird schon jahrzehntelang gemacht und gestudiert, aber wie wir es auch für uns alle selber entscheiden müssen, wo sind die Prioritäten? Fangen wir mehr Regenwasser auf, falls wir ein Haus am Land haben? Und so weiter. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Energiefragen, die wir uns, glaube ich, selber stellen müssen, so dass wir auch unseren Teil dazu tun können, um die Lebensqualität, wie gesagt, und die Kultur, das Kulturleben eigentlich sozusagen aufrechterhalten können.
Das war ja auch in den nächsten beiden, also wir haben ja noch 2 Antworten bekommen von Rahel Leupin und Franziska Bethke, wobei beide finde ich es noch witzig, da gibt es einen Unterschied. Also Franziska Bethke leitet die Bibliothek in Winterthur und sie sagt eigentlich, wir sollten auf kollektive Räume setzen in der Öffentlichkeit. Also dass Bibliotheken jetzt wieder offen gelegt werden und da durften die Leute auch rein. Wenn es jetzt warm war, dann konnte man sich da ausruhen, man konnte darin arbeiten, dass diese Sozialität eigentlich mehr sein sollte und nicht einfach, wenn wir in einem Ausnahmesituation sind. Finde ich auch spannend. Hat man, glaube ich, auch in Basel gemacht in jetzt dieser Zeit.
Genau. Sie spricht von Räume aufmachen, gekühlte Räume aufmachen, wo man sich aufhalten kann. Wir wissen ja auch zum Beispiel von Fondation Baylor hat er auch diese Intervention. Falls man im Badekleid zur Fondation käme, kriegt man einen Gratis-Eintritt.
Nein!
Es war natürlich, hat sich natürlich herausgestellt, dass das ein Maurizio Cattelan Idee, eine Kunstidee war. Aber trotzdem, hättest du den Mut in den Badenhosen?
Hier? Ich würde mich ja fragen. Ich glaube, die Leute würden das schon erlauben, oder nicht? Das wäre doch mal eine gute Frage. Was meint ihr?
Genau, genau. Aber eben auch, das ist ja auch ist interessant, dass ja bestimmte öffentliche Räume haben ja auch das Recht, gekühlte Räume zu haben. Ist auch nicht eine Gegebenheit. Also zum Beispiel Spitäler in der Schweiz haben keine Klimaanlage. Schulen, viele Privatorte, wenn man ein Haus baut und eine Wohnung baut, darf man eigentlich nicht in vielen Kantonen der Schweiz eine Klimaanlage einbauen, jetzt noch. Also es ist eigentlich auch dort schon groß der Wille da, eigentlich auf der einen Seite Energie zu schützen und zu sparen und keine Klimaanlage auf kleinem Raum zu bauen. Andererseits braucht es dann wieder andere Räume, die man eben öffentlich anbieten darf, wo es dann dort wichtig ist, weil viele Leute halten auch nicht die großen Hitzen aus oder wenn man eine Dachwohnung hat.
Ja, oder älter, ja.
Genau, aber hören wir doch mal aus den eigenen Worten von Franziska Bethke, wie sie das alles beschrieben hat.
Ja, hallo, mein Name ist Franziska Bethke. Ich bin die Leiterin von der Winterthur-Bibliothek. Ich glaube, dass die Hitze oder die Klimaresilienz ein politisches Thema ist, ein Thema für die öffentliche Verwaltung und vielleicht auch ein kulturpolitisches Thema. Ich glaube, dass Hitze das öffentliche Leben in einem ersten Moment quasi zum Erliegen bringt. Also zumindest ist das in Winterthur schon so gewesen, dass am Anfang von diesen krassen Hitzeperioden das Jahr erstmal weniger Menschen in die Bibliothek gekommen sind. Aber ich glaube auch, dass die Menschen am Schluss zurückgehen in die Öffentlichkeit und in das soziale Leben, in die Gemeinschaft. Und sie werden sich zurückkämpfen, aber das wird nicht allen gleich gut gelingen. Und darum, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass Institutionen, öffentliche Institutionen, kulturelle Institutionen auf die Situation reagieren und zum Beispiel einfach ihre Räume auftun. So machen wir das. Zumindest in der Stadtbibliothek in Winterthur, wo wir einen gekühlten Veranstaltungsraum haben. Und da öffnen wir im Sommer, damit die Leute einfach arbeiten können und den Raum nutzen können. Das sind einfach ein paar Tische und ein paar Stühle. Und das ist in erster Linie kühl. Es hat WLAN, es hat Licht, es hat eine Toilette, es hat Trinkwasser. Es ist kühl. In Basel ist es ja während der Hitzeperiode auch möglich gewesen, plötzlich Museen kostenlos zugänglich zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob für alle oder für eine bestimmte Zielgruppe, aber ich glaube, das sind Massnahmen, die komplett richtig und wichtig sind und wo man sich dann vielleicht auch muss fragen, warum das nur unter diesen extremen Situationen möglich ist und ob das nicht auch Wege wären, insgesamt für die Kulturpolitik halt wirklich mehr Zugänglichkeit zu schaffen, indem eben Eintrittsschwellen runtergelassen werden.
Das, was mir auffällt, ist auch das erste Wort, ist sozioökonomische Gerechtigkeit. Weil die Idee, eben kalte Orte oft zu öffnen für andere Leute, das haben wir jetzt gerade besprochen, ist ja so unglaublich wichtig und verändert natürlich auch die öffentlichen Räume. Dann sind sie ja nicht mehr privat, sondern sind wirklich, wirklich öffentlich.
Mhm. Ja, vor allem das Kämpfen eben für den Raum auch offen zu halten, oder? Wenn sich alle zurückziehen, wenn es heiß wird und wenn es knapp wird und wenn es eng wird und dann natürlich auch vielleicht Räume, die eigentlich sonst immer bereit wären zum Brauchen, dann nicht mehr gebraucht werden, dann werden die wahrscheinlich auch automatisch geschlossen. Also man muss wahrscheinlich auch proaktiv schauen, dass unser Raum, der eigentlich geschaffen ist, den man teilen kann, dass der auch offen bleiben kann.
Da wären wir wieder bei einem Zweidrittel. Also dass Drittel privatisiert sind und ein Drittel nicht. Also eben, es gehört ja auch dazu, dass man vielleicht auch selber mal den Garten aufmacht oder vielleicht einen größeren Raum hat und den eigentlich zur Öffentlichkeit hergibt. Wieso eigentlich nicht?
Ich finde es auch ein schönes Beispiel, dass das Foyer vom Theater Basel, eine Initiative, die schon ein paar Jahre angefangen hat, wo man eben auch, wo sie entschieden haben, eigentlich das Foyer vom Theater Basel als öffentlichen Raum zu behandeln, dass der Öffnungszeiten hat, dass man einfach reinkommen kann. Eigentlich ein ähnliches Prinzip, wie jetzt hier erwähnt worden ist mit der Bibliothek, aber dass es einfach ein Ort ist, wo man hinsetzen kann. Man muss sich nicht gerechtfertigen, wo man hier ist. Man kann hier am Tisch arbeiten, man hat WLAN, es ist schattig, es ist kühl, man kann drin tanzen, man kann sich einfach mit anderen Leuten auch dort treffen, es hat einen Kaffee dort vor Ort. Das ist zum Beispiel jetzt für mich ein wahnsinnig toller Innenort als Beispiel, wo man gerade in solchen Situationen wie diesen Sommer sich begegnen kann und Qualität genießen kann.
Ja, oder auch im Winter. Also dass es einfach ein öffentlicher Raum ist für Leute, die auch vielleicht mal in Basel sind, die jetzt die Stadt besuchen, dann können sie auch an so Orte gehen. Ein anderer Ort, würde ich jetzt auch sagen, wo Natur und Kultur zusammenkommt, ist zum Beispiel der Odolfgarten im Vitra, der Tanglebrunnen, es gibt ja zwei, also das sind ja alles öffentliche Dinge, die man, oder der Meriengarten, die machen auch immer wieder verschiedene Touren über die Wildblume im September oder wie auch immer. Und das sind alles mögliche Dinge, die man tun kann, ohne viel Geld zu haben. Das heißt, jeder kann eigentlich dahin gehen. Zum Wort sozioökonomische Gerechtigkeit haben wir noch eine Aufnahme bekommen mit ein bisschen einem anderen Thema von Rahel Leupin, die Geschäftsleiterin von Artlink. Ja, und jetzt hören wir das mal.
Klimaanpassungen aktiv anzugehen, ohne soziale Ungleichheiten zu berücksichtigen, bedeutet meiner Meinung nach, bestehende globale, auch lokale Machtasymmetrien zu reproduzieren und zu verschärfen. Lass mich ein Beispiel aus den darstellenden Künsten geben. Vor ein paar Jahren verkündete der internationale renommierte französische Choreograf Jérôme Bel, dass er und seine Kompanie nicht mehr fliegen. Sie nehmen nur noch den Zug zum Touren und zum Arbeiten. Turning away from the global artistic jet set, hat es Jérôme Bel genannt. Und sein Boykott wurde vom Guardian bis zur New York Times gefeiert. Klar, wenig oder gar nicht fliegen ist erstrebenswert, aus europäischer aus. Basels Sicht, wo der öffentliche Verkehr intakt ist und die Wege relativ kurz, klingt der Aufruf überzeugend. Aber was ist mit allen Künstlerinnen, die in Ländern und Regionen leben, in denen die Schieneninfrastruktur schlecht bis gar nicht vorhanden ist und Zugreisen mehrtägige Unterfangen bedeuten? Sie könnten kaum mehr international arbeiten. Stop Artistic Jet Set würde eine noch stärkere Konzentration von Ressourcen und kulturellem Kapital in den reichsten Städten der Welt bedeuten. Er würde die seit vielen Jahren unternommenen Anstrengungen zur Dezentralisierung, zur Diversifizierung gefährden. Und auch das Publikum würde sich mit einem weniger kulturell vielfältigen Kulturangebot begnügen müssen. Ich möchte klimaanpassende Aktivitäten keineswegs schmälern. Aber ich denke, es ist wichtig, bei unseren Aufrufen auch über unsere reiche und reichhaltige Kulturstadt Basel hinwegzusehen und andere Kontexte in Betracht zu ziehen. Stichwort Solidarität, soziale, ökonomische Gerechtigkeit. Ja, in Bezug auf die Klimakrise, denke ich, sitzen wir weltweit alle im selben Boot. Aber wir reisen in verschiedenen Sitzklassen.
Schön gesagt.
Schön gesagt. Ich finde, es ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, es ist immer wieder ein großes Thema in den darstellenden visuellen Künsten, ist sozusagen der absolute Verschleiß und Verbrauch von Material, wenn man zum Beispiel eine Ausstellung aufbaut oder wenn man Werke an eine Messe schickt oder wenn man einfach als Künstler in allgemein produziert und wieder abbaut und wieder wegwirft, wieder neu produziert. Also es ist ein großes Thema in der Kunst, auch in der Museumslandschaft, auch temporäre Ausstellungen aufbauen, noch mehr als ein Kunstwerk produzieren. Kunstwerk, kannst du sagen, ist dann hier und wird vielleicht verkauft oder nicht, aber es soll ja beständig bleiben. Ausstellungen werden fabriziert, aufgestellt und häufig dann wieder weggeworfen, weil es dann niemandem mehr passt. Ich finde das Beispiel von Jérôme Bel interessant. Es gab ja auch längere Zeit Tino Segal, ein sehr bekannter deutscher Künstler, der auch jahrelang immer nur den Zug genommen hat mit seinem Entourage. Aber wenn du mal eben eine Ausstellung in Tokio machst, du wohnst in Berlin,
dann musst du auch die Zeit dafür
haben.
Dann
musst du dir 3 Monate Zeit nehmen, um ein Projekt zu machen. Es ist schlussendlich nicht so realistisch, aber ich finde, präzisiert man, wir haben da mal drüber gesprochen oder brainstormt, präzisiert man das Schaffen oder Arbeiten einer Arbeit, indem man klimagerecht denkt und versucht, einen kleineren Carbon Footprint zu kreieren, wenn man ans Kunstschaffen denkt? Oder hindert das oder limitiert das die Kreativität? Ich finde das sehr spannende Fragen.
Also zur Inspirationsfrage würde ich jetzt behaupten, wir gehen ja tagtäglich eben mit dem um, was um uns um passiert. Also das ist ja eine der Fragen. Ich glaube, sie wird ja auch von verschiedenen Künstlerinnen oder Institutionen jetzt auch angegangen und anders angegangen. Also wieder zurück zur Idee, dass Dinge sich verändern und wir müssen einfach auch darauf reagieren. Ich glaube auch, es ist nicht unbedingt gedacht, also ich weiß auch, dass die Aussage jetzt nicht so gemeint ist, aber gedacht ist ja nicht, dass niemand mehr fliegen soll, sondern wann wäre es möglich? Und wenn du im europäischen Sektor zum Beispiel dich befindest und es gibt die Möglichkeit, dieses Engel und Teufel auf der linken und rechten Seite, muss man sich ja auch mal zuerst mal das erlauben, Und dass es da schon auch eine andere Abwägung gibt. Also ich gehe jetzt ganz persönlich von mir aus, ich habe dann irgendwann diese Flugscham, die wir ja alle noch hatten bis vor ein paar Jahren, die ist jetzt irgendwie komplett weg. Also in meinem Umfeld war das war irgendwie vor Corona, war das noch vielleicht ein bisschen ein Thema, dann kam Corona, dann ist eh niemand geflogen, dann hatte ich das Gefühl, gab es wieder einen riesen Boom. Man hat auch noch nie so viele Kurzflüge datiert bis jetzt, glaube ich, im Juni. Gab es so ein Datum, wo jetzt irgendwie Hunderttausende von Flüge einfach Kurzstreckenflüge geflogen worden sind. Ist ja alles schön und gut. Es muss in der Politik was verändert werden. Das kann nicht jeder einfach einzeln machen. Aber ich glaube, die Aussage ist ein bisschen, man muss abwägen. Und wenn es nicht die Möglichkeit gibt, muss man die Person ja auch nicht Kreuzverkehr nehmen. Weil man möchte ja die Diversität fördern. Man möchte ja die Kunst dieser Person auch sehen. Und man möchte ihnen auch die Chance geben, auszustellen zu können in anderen Ländern und Orte. Das heißt, vielleicht ist es einfach ein Abwägen.
Es muss immer ein Abwägen bleiben. Und ich glaube auch, wenn man bekannter oder weniger bekannter KünstlerInnen kritisiert über Überproduzieren oder zu viel produzieren oder macht es Sinn, alle diese Sachen in die Welt zu schicken, muss man auch daran denken, dass die meisten Studios und KünstlerInnen Kleingeschäftsführerbesitzer sind, oder? Ich kenne eine Künstlerin, die sich auch mal intensiv mit dem Carbon Footprint auseinandergesetzt hat und einen Kurs mitgemacht hat, wo sie die einzige Künstlerin war und alle anderen Leute waren Industrial Product Designers. Und da plötzlich redete man über ganz andere Figures und Percentages von 200.000 Matratzen machen oder von einfach einem Produkt, das massenproduziert wird, wo innerhalb von wenigen Minuten ganz andere Proportionen annimmt. Egal, ob man jetzt viele Skulpturen, ob du jetzt viele Skulpturen in einem Studio machst, kommt nie an etwas hin, das was mit der Allgemeinverzerrung von unserer Gesellschaft zu tun hat. Ob es jetzt Getränke ist oder Essen oder Sachen, wie man sich das Haus einrichtet, da kommen wir sehr schnell in ganz andere Dimensionen.
Ich glaube auch, die Idee vom Unikat ist ja auch was anderes. Also eine Kommission, ein Unikat, das sind alles andere Dinge als ein Massenprodukt. Es muss ja in der Designwelt muss ja auch oft ein Produkt gemacht werden von einer Maschine. Und in der Kunst ist es meistens nicht so. Du hast eine Idee, die soll so groß sein und dann suchst du irgendwelche Spezialisten, die sich mit Glasblaserei oder LED-Lichtern oder Bühnenmaschinenbilder oder Robotertechnik, also du suchst dir ja diese Leute eigentlich wie zusammen und machst dieses einmalige Projekt. Was aber eine Möglichkeit sein könnte, ist, dass man eine Recycling, also eine Zirkularität da reinbringen könnte. Also man macht, kenne ich auch in Paris, haben sie so einen Ort, wenn du ein Set machen möchtest für ein Theater, dann gibt es einen Ort, wo auch Hermes die ganzen Catwalk und Modeschauen, also die nach den Schauen, geben sie das eigentlich dahin. Und du kannst eigentlich dahin und diese Dinge kaufen für weniger Preis oder sogar ausleihen. Also es gibt Möglichkeiten, glaube ich, ja.
Ja, sehr gut. Jetzt, wenn wir wieder ein bisschen über das Mikro geredet haben, über die einzelne Person innerhalb von der Stadt und der Kultur, kommen wir noch zu unseren letzten Gästen.
Ja.
Wo ein bisschen mehr wieder über das Grüne und das Städtische und das bisschen Gesamtbild vielleicht von unserem Dasein im Urbanen beschreiben. Willst du etwas zu den zwei Herren sagen?
Das sind Pascal Hanke und Leo Gut. Die arbeiten, also Pascal ist der Geschäftsleiter, einer der Geschäftsleiter von La Shire. Die sind in Botmingen zu Hause und die haben ein Gartenbaugeschäft. Und bei denen geht es eben um Biodiversität. Und die haben angefangen vor, glaube ich, 96, also vor ein paar Jahren. Und die wollten eigentlich für 2 Jahre so ein Gartenbaugeschäft aufmachen, 2 Freunde, und danach auf Australien auswandern. 2 Jahre später, jetzt sind es über 15 Jahre später und sie haben 10 Mitarbeitende und die haben auch an diesem Stadtklima erzählt. Und ich kam ins Gespräch mit ihnen und sie hatten einfach wunderschöne Ansichten und ja, viel Spaß mit dem Hören, ehrlich gesagt.
Meine Frage ist eigentlich, hast du das Gefühl, dass die Stadtkultur, das Stadtbild und das Klima mittlerweile so wichtig sind, miteinander eigentlich koppelt, dass der Lebensraum, den wir jetzt haben, ja anders arbeitet? Mein Vater hat ja eben darüber geredet.
Ja, ich glaube, nennen wir es Klimakrise oder durch die Krise, rutscht uns mehr zusammen, weil alles, also ich finde, der Sommer ist jetzt einfach zu sagen, wenn es so heiß wird, dann ist fast alles nicht mehr normal möglich, oder? Dann ist es dann gleich, ob es ein kulturelles Angebot ist, nochmal draussen spazieren oder ich als Gartenbauer draussen einen Garten bauen. Dann musst du um 12 Uhr aufhören. Was ich auch mal noch lässig finde, dass man es erkennt, dass die südlichen Länder das schon lange machen. Die komischen Menschen, die das einmal nicht gesehen haben, hätten es einfach eine Ausdauerfrage. Du kannst noch bei 38 Grad körperliche Arbeit machen. Mit dieser Limite sind wir auch am Arbeiten. Was ich aber eher finde, wenn man zurück auf die anderen, ist, dass dann, wenn eine Krise kommt, was auch immer für eine das ist, dass du dann die Trennung zwischen Mensch und Natur spürst. Und ich finde, das gehört zusammen. Und für viele ist das so ein bisschen eh so, sage ich jetzt mal, oder zu schamanisch schon fast, dass man alle einzeln, ich meine es aber viel einfacher, dass man nicht wie in den 20er Jahren Hotel bauen und Kuhhotel bauen, wo du gehst, Natur betrachten und das ein Heilungsmechanismus auslöst, was natürlich stimmt, wenn du in die Natur schaust und eine schöne Natur siehst, kann das heilen. Aber dort ist eine Trennung drin. Wir sind Natur ist vor uns und wir betrachten sie. Ich glaube, der Schaff ist nicht mehr aufhören. Das ist für mich die Hauptarbeit in der Permakultur. Das ist auch, wir haben uns von der Natur getrennt, wir betrachten sie und wir sehen uns nicht mehr als Teil von ihr. Da gibt es ganz viele Schritte. Früher haben die Bauern im Wald verbauen. Dann ist das Waldgesetz gekommen. Die Bauern sind draußen. Es ist immer kleiner geworden, der Raum, wo wir mit der Natur arbeiten. Und dann haben wir ein Naturschutzgebiet gemacht. Und die, wie der Leo jetzt vorher erzählt hat, verarmen, weil sie nicht verbunden sind mit anderen Naturschutzgebieten. Und somit Artenvielfalt sinkt. Menschen müssen mit der Natur arbeiten, dann ist die Natur ganzheitlich und dann ist der Mensch ganzheitlich und dann sind die und alles ganzheitlich. Und das, wenn wir das nicht verstehen, dann geht es uns an den Kragen. Wir müssen das verstehen und die, die es nicht verstehen, am besten schaffst du mit der Natur. Also da rufe ich jedem, der mir endlich in den Aktien verkaufen will, sagen, komm einen Tag zu mir, geh Bäume pflanzen. Vielleicht macht das den Kopf auf.
Und du hast ja gesagt, Leo, die Punkte ist noch gesehen. Was hast du, bist ja jetzt momentan in der Lehre für?
Ich mache eine Weiterbildung zum Fachmann Biodiversität. Und dort ist einfach, haben wir uns beschäftigt mit dem Kulturland oder was wir kennen für schöne Landschaften. Und dass eigentlich die Kultur die Natur verbindet. Wie zum Beispiel, jeder kennt es aus einem Kunstmuseum und so, so ein Bild von einer Landschaft mit blühenden Mondfeldern und Streuobstwiesen, mit Kirsebäumen und Äpfelbäumen in der Landschaft und Vögel im Himmel. Wie beim Monet oder so. Aber das alles haben wir eigentlich vernichtet, blöd gesagt, durch unsere Landwirtschaft und unsere Politik. Und jetzt haben wir keine Bäume in den Feldern, keine Vögel mehr in der Luft, außer vielleicht ein paar Raben und Tauben. Unsere Felder, die voll mit Mohn sind, haben wir totgespritzt und haben nur noch Weizen drauf und keine einzige Blume. Und unsere Blumenwiesen sind nur noch Gras und keine Blumen mehr.
Das heisst, Kunst in der Zukunft wird wie aussehen, in euren Augen?
Ich glaube, Kunst werden an Bilder.
Zum Beispiel?
Kunst.
Hey, zum einen vielleicht, um es einfach machen, vielleicht werden sie verarmt, indem es viel mehr Weiss ist und keine Blumen. Vielleicht ist es aber auch die Sehnsucht nach der alten Natur und aus Erzählungen hat man das mitgekriegt, dass die Bilder auch wieder bunter sind aus Sehnsucht, wenn es noch so schön wäre wie früher noch.
Das heisst, man will eigentlich zurück zur Sehnsucht und sich an das erinnern.
Ja. Ich glaube auch, die Sehnsucht kommt.
Also ich finde das ein sehr schöner Abschluss zum ganzen Thema. Auch diese Idee von der Sehnsucht und die Sehnsucht nach dem echten oder nach der wahren Begegnung zwischen Natur und Mensch, die ja auch in der Stadt passieren soll und kann und nicht nur fernweg, wo wir vielleicht ein Ideal davon uns vorstellen, eben wie es auch angesprochen wird. Wir gehen ja vielleicht ins Museum, zum Van Gogh und Monet-Bilder anzuschauen, zum Natur zu sehen von Südfrankreich, aber nicht nur natürlich. Ich finde, was deutlich wurde durch alle diese verschiedenen Beiträge, dass es städteplänerisch Sachen gibt, die am Tun sind und gleichzeitig auch, dass immer wieder das Individuum aufgerufen wird, teilzunehmen, schon nur an der Wahrnehmung und natürlich auch an der Aktion was beizutragen oder was zu tun. Also das finde ich ganz schön.
Ich finde auch. Ich glaube, wenn wir in so etwas Einfaches gehen wie Sehnsucht und ein Bild davon haben, dann können wir vielleicht auch wieder dahin zurück. Auf jeden Fall danke an alle, die sich Zeit genommen haben für uns. Es hat uns echt gefreut und auch Gesprächsstoff geliefert. Und jetzt noch zu unserem Culture Drop, das Mesh Festival Infrastructures of Cairns. Wie wollen wir künftig zusammenleben, insbesondere in unseren Städten? Das Mesh Festival für Kunst und Technologie widmet sich 2026 unter dem Titel Infrastructures of Care, den Grundlagen eines guten Lebens. Im Zentrum stehen soziale Beziehungen, faire Technologien und ein bewusster Umgang mit der Umwelt. Ausstellungen, Performances, Screenings, Workshops und eine Konferenz laden dazu ein, neue Vorstellungen des Zusammenlebens zu entdecken. Ihr findet weitere Infos auf basel.com/podcast. Und mit dem lieber Samuel.
Liebe Sophie.
Wünsche ich dir guten Schatten und guten Regen.
Dir einen schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank euch allen.
Danke.